Die Grillsaison ist eröffnet. Der Norden freut sich. Zwei Vereine sind aufgestiegen in die erste Fußball-Bundesliga. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 35 mit dem Thema Das Arbeitszeugnis. Die Freude ist überschaubar. One, two. Ja, Sie wissen das natürlich, ich mache das nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Jens Buchwald.
Ja, auch von mir, Sommer, Sonne, Sonnenschein, moin aus Hamburg.
Und Dank sprechen wir selbstverständlich auch wieder aus, und zwar an Katharina Mutz-Lehmann, die uns geschrieben hat: Ich bin bereits begeisterte Hörerin Ihres Podcasts, finde ihn richtig klasse. Toll erklärt, nicht zu langatmig, aber mit allen Informationen, die man benötigt. Vielen Dank hierfür. Ja, vielen Dank Ihnen für diese freundlichen Worte. Dann hat uns noch Sarah Bäse geschrieben mit folgendem Wortlaut: Ich bin ein großer Fan Ihres Podcasts, aus dem ich schon vieles für die tägliche Praxis mitnehmen konnte. Informativ, verständlich zusammengefasst und sehr sympathisch. Vielen Dank, Frau Bäse. Und dann hat es noch Caroline Miller geschrieben: Ich bin begeisterter Hörer des Podcasts. Sie begleiten mich jeden Morgen beim Joggen. Daumen hoch. Ja, da freuen wir uns natürlich, dass wir hier auch Sport unterstützen können. Und damit starten wir rein in so eine Rubrik, die könnte man nennen: Sie fragen, wir antworten. Nämlich immer wieder werden wir gefragt, wie man als Arbeitgeber mit der Pflicht zur Aufzeichnung der Arbeitszeit eigentlich umgehen muss. Insbesondere, was denn passiert, wenn man die Arbeitszeit nicht aufzeichnet. Grundsätzlich, das haben Sie wahrscheinlich alle mitbekommen, gibt es ja die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2022, die stellen wir Ihnen auch nochmal in die Shownotes, wonach ja Arbeitgeber verpflichtet sind, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit der ArbeitnehmerInnen zu erfassen. Es sollte dazu auch ein Gesetz geben, der entsprechende Entwurf vom Arbeitsministerium ist allerdings irgendwo versandet und wird realistischerweise bis zur Bundestagswahl wohl nicht mehr kommen. Was jetzt also tun als Arbeitgeber? Im Prinzip sind Sie verpflichtet, die Arbeitszeit Ihrer ArbeitnehmerInnen aufzuzeichnen, nach Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes. Direkte Sanktionen gibt es allerdings nicht, wenn Sie das nicht machen. Ist dann die Nichtaufzeichnung der Arbeitszeit jetzt völlig sanktionslos? Muss man wohl sagen, nee, klares Nein. Probleme treten immer dann auf, wenn Arbeitszeitverstöße vorliegen, diese der Aufsichtsbehörde angezeigt werden, zum Beispiel, weil ein Arbeitnehmer wegen einer Kündigung unzufrieden ist und es keine Arbeitszeitaufzeichnungen gibt. Ja, da mögen Sie natürlich sagen, bei uns gibt es keine Arbeitszeitverstöße. Tatsächlich ist es aber wohl so, dass bei so gut wie jedem Arbeitgeber regelmäßig Arbeitszeitverstöße vorliegen. Was sind die Hauptkonstellationen? Ein klassischer Fall ist die Nichteinhaltung der sogenannten Ruhenszeit. Zwischen dem Ende der Arbeit am Vortag und dem Beginn des neuen Arbeitstages müssen nämlich mindestens 11 Stunden Ruhenszeit liegen, ergibt sich aus § 5 des Arbeitszeitgesetzes. Dagegen wird ziemlich häufig verstoßen, wenn zum Beispiel abends auf der Couch noch E-Mails beantwortet werden. Weitere Konstellation ist die Nichteinhaltung der Höchstarbeitszeit, sodass dann mehr als 10 Stunden pro Tag bzw. mehr als 48 Stunden pro Woche gearbeitet werden. Das ergibt sich wiederum aus § 3 Arbeitszeitgesetz. Oder das Sonntagsarbeitsverbot wird nicht eingehalten. Das steht nämlich im neuen Arbeitszeitgesetz drin. Oder es werden keine oder zu kurze Pausen gemacht. Das ergibt sich aus § 4 Arbeitszeitgesetz. Und machen sich ganz klar, jeder einzelne Verstoß jedes einzelnen Arbeitnehmers an jedem einzelnen Tag ist ein einzelner Verstoß und führt jeweils zu einem Bußgeld, sodass bei mehreren Verstößen das sich logischerweise dann addiert. Und das Bußgeld wird deutlich höher sein, wenn die Arbeitszeit von Ihnen nicht aufgezeichnet wurde. Und hier kann schnell ein fünfstelliger Betrag zusammenkommen. Das ist ja schon mal ein Argument, warum die Arbeitszeit aufgezeichnet werden sollte. Außerdem, wenn die Arbeitszeit aufgezeichnet wird, dann können Sie als Arbeitgeber natürlich leichte Arbeitszeitverstöße vermeiden, weil Sie die dann ja erkennen, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen. Kleine Bemerkung am Rande: Wenn Sie einen Betriebsrat haben, dann kann er die Aufzeichnung der Arbeitszeit verlangen und gegebenenfalls auch gegen Sie durchsetzen. Das hat nochmal das Landesarbeitsrecht München entschieden. Die Entscheidung stelle ich Ihnen in die Shownotes rein. Es liegen sogar häufig auch Straftaten von Arbeitgebern im Umfeld von Arbeitszeitverstößen vor. Und zwar zum Beispiel in folgender Konstellation. Es werden durch die MitarbeiterInnen Überstunden geleistet. Diese werden nicht bezahlt vom Arbeitgeber. Eine Regelung im Arbeitsvertrag zu Überstunden gibt es nicht. Rechtlich hätten dann die Überstunden gezahlt werden müssen. Und da die Überstunden hätten bezahlt werden müssen, hätten auch Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden müssen. Und da das nicht erfolgt ist, liegt hier ein Verstoß gegen 266a Strafgesetzbuch vor. Diese Paragraph sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren vor. Wenn Sie also die Arbeitszeit nicht aufzeichnen, dann sollten Sie bezüglich der Überstunden eine Regelung in den Arbeitsvertrag aufnehmen, dass eine bestimmte Anzahl von Überstunden mit der Vergütung erledigt ist, damit Sie nicht in die Strafbarkeit des 266a Strafgesetzbuch reinlaufen. Insgesamt lässt sich sagen, die Nichtaufzeichnung der Arbeitszeit ist nur dann möglich, wenn Sie sicher ausschließen können, dass bei Ihnen Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz vorliegen und es auch keine unbezahlten bzw. nicht durch Freizeit abgegoltenen Überstunden gibt. Bei konkreten Fragen kommen Sie gerne auf uns zu. So, dann starten wir jetzt rein in das Schwerpunktthema Probleme mit Zeugnissen. Ja, als Juristen gucken wir natürlich am Anfang erstmal darauf, wo ist denn die gesetzliche Grundlage für das Zeugnis? Tatsächlich in einem eher unbekannten Gesetz, nämlich in der Gewerbeordnung. Und zwar steht das Zeugnis da in 109 Gewerbeordnung. Vielleicht wissen Sie, dass ganz in der Nähe eine andere wichtige Regelung steht, nämlich 106 Gewerbeordnung, da ist die Versetzung bzw. das Direktionsrecht geregelt. 109 Gewerbeordnung, wie gesagt, regelt das Zeugnis und gilt für Arbeitnehmer. Wollen Auszubildende ein Zeugnis haben, dann findet sich eine gesetzliche Regelung dafür in § 16 des Berufsbildungsgesetzes. Ja, wer hat nach § 109 der Gewerbeordnung einen Anspruch auf ein Zeugnis? Logischerweise alle ArbeitnehmerInnen, egal ob Vollzeit oder Teilzeit, egal ob geringfügig, befristet, unbefristet. Auch leitende Angestellte haben einen Anspruch auf ein Zeugnis, weil sie Arbeitnehmer sind, sogar Geschäftsführer, wenn sie nicht selbst an der Firma beteiligt sind, und auch Praktikanten. Wann, also zu welchem Zeitpunkt besteht so ein Anspruch? Ja, gibt es erstmal eine Mindestbeschäftigungsdauer, das ist umstritten. Das Landesarbeitsrecht Köln sagt hier nein, es gibt keine Mindestbeschäftigungsdauer. Auch das Urteil stelle ich Ihnen in die Shownotes. Deswegen der Rat von unserer Seite, lassen Sie sich nicht auf solche Diskussionen ein, ob der Arbeitnehmer jetzt lang genug bei Ihnen beschäftigt ist, damit Sie ein Zeugnis erstellen können. Erstellen Sie einfach ein Zeugnis. Je kürzer das Arbeitsverhältnis ist, desto geringer ist der Wert sowieso des Zeugnisses und was der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin damit anfangen kann. § 109 der Gewerbeordnung regelt das Endzeugnis. Das muss erteilt werden, wenn das Arbeitsverhältnis endet. Und zwar egal warum. Egal ob Arbeitnehmer gekündigt hat, egal ob der Arbeitgeber gekündigt hat, egal ob das Arbeitsverhältnis durch Befristung endet, fristgemäße Kündigung, fristlose Kündigung. Eine Sonderkonstellation kann sich ergeben, wenn gekündigt worden ist, arbeitgeberseitig und Kündigungsschutzklage erhoben wurde. Dann kann es manchmal sinnvoll sein, aus taktischen Gründen noch kein Zeugnis zu erteilen, sondern das dann als Teil eines möglichen Vergleiches zu nutzen. Hier macht es aber Sinn, vorher eine anwaltliche Beratung einzuholen, ob das taktisch jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das Zwischenzeugnis ist gesetzlich nicht geregelt. Die Rechtsprechung sagt dazu, wenn ein triftiger, anzuerkennender Grund für die Zeugniserteilung gegeben ist, dann müssen Sie ein Zwischenzeugnis erteilen. Was sind das für Fälle? Ja, wenn man sich bei einem neuen Arbeitgeber bewerben will, wenn eine Kündigung ausgesprochen worden ist mit einer längeren Kündigungsfrist, wenn sich wesentliche Veränderungen in der Betriebsstruktur ergeben, wenn die Firma verkauft wird oder eine Insolvenz des Unternehmens vorliegt, wenn sich beim Arbeitnehmer wesentliche Dinge verändern, zum Beispiel wird er versetzt, oder am Arbeitsplatz ergeben sich wesentliche Veränderungen des Aufgabenbereiches, es ergibt sich ein Vorgesetztenwechsel, eine längere Arbeitsunterbrechung, zum Beispiel wegen Elternzeit, oder sie muss dieses Zwischenzeugnis bei Behörden oder bei Gerichten vorlegen. Ein Punkt noch zum Zwischenzeugnis: Wenn Sie eins erteilen, dann sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Sie sich dadurch möglicherweise inhaltlich binden. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist es nämlich so, dass der Arbeitgeber an den Inhalt eines einmal erteilten Zeugnisses gebunden ist. Das bedeutet, wenn ein Arbeitgeber ein gutes Zwischenzeugnis erteilt hat, dann muss er grundsätzlich auch ein gutes Endzeugnis erteilen. Es sei denn, er kann vortragen, dass sich nach Erteilung des Zwischenzeugnisses Umstände ergeben haben, und die muss er natürlich dann auch beweisen, die eine schlechtere Bewertung rechtfertigen. Das Zeugnis ist im Prinzip eine Hohlschuld, das heißt, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin muss es beim Arbeitgeber abholen. Ob es Sinn macht, sich an der Stelle immer zu streiten, das muss man sich natürlich überlegen. Kann auch sein, dass es dann sinnvoll ist, das Zeugnis einfach schlicht zu übersenden. Aber grundsätzlich ist der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin verpflichtet, es bei ihnen abzuholen. So, in welcher Form das Zeugnis zu erteilen ist, dazu jetzt mein Kollege Jens Buchwald.
Ja, vielen Dank. Auch da ziehen wir zunächst den Paragraphen 109 Gewerbeordnung zu Rate. Dort ist im Absatz 1, Satz 1 geregelt, der Arbeitnehmer hat bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis. Paragraph 109 Absatz 3 sieht wiederum vor, die Erteilung des Zeugnisses in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Sie sehen also, im 109 bei der Zeugniserteilung gilt aktuell die strenge Schriftform, also Stift auf Papier. Wir wissen natürlich auch, in der Praxis wird das teilweise schon gar nicht mehr so gelebt. Zum Teil werden Zeugnisse dort in PDF-Form erstellt. Lege artis ist das eigentlich nicht. Auf dem Weg zur besseren Digitalisierung des Arbeitslebens ist unter anderem das Thema Bürokratieentlastung und hiermit das Bürokratieentlastungsgesetz in aller Munde. Im Entwurf des Bürokratieentlastungsgesetzes findet sich auch ein Änderungsvorschlag zu, eben jenem Paragraphen 109 Absatz 3 der Gewerbeordnung. In dem Gesetzesentwurf heißt es, das Zeugnis kann mit Einwilligung des Arbeitnehmers in elektronischer Form erteilt werden. Ja, also die Erteilung von Arbeitszeugnissen soll also für die gesetzliche elektronische Form geöffnet werden. Hierbei sprechen wir von der Form nach 126a BGB. Danach könnten Sie als Arbeitgeber Zeugnisse mit Einwilligung der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers, also auch in elektronischer Form, erteilen. Die sonstigen Vorgaben für die Zeugniserteilung bleiben dann hiervon unberührt. Daher müssen Sie jedoch immer dann auf die Schriftform zurückgreifen, wenn die qualifizierte elektronische Signatur wegen der daraus ersichtlichen Zeitangabe unzulässige Rückschlüsse zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ermöglichen würde und eine Rückdatierung rechtlich erforderlich ist, etwa im Falle von Zeugnisberichtigung. So, dann zum Thema Unterschrift. Wer unterschreibt, wie wird unterschrieben? Ganz allgemein, das Zeugnis muss sauber und ordentlich in einheitlicher Schrift ohne handschriftliche Zusätze, Streichungen und so weiter geschrieben sein und Ort sowie Datum der Ausstellung enthalten. Es ist vom Arbeitgeber oder einem dazu befugten Vorgesetzten eigenhändig mit Dokumentem echtem Stift zu unterschreiben. Die dann sich anschließende Frage ist natürlich, ja, wer unterschreibt denn das Zeugnis? Also wenn ein Arbeitnehmer der Geschäftsleitung direkt unterstellt gewesen ist, so muss das Zeugnis von einem Mitglied der Geschäftsleitung ausgestellt und unterschrieben werden. Allgemein wird man aber sagen können, Arbeitnehmer haben regelmäßig keinen Anspruch darauf, dass sie als Arbeitgeber das Zeugnis persönlich unterschreiben. Ja, in arbeitsteiligen Organisationen versteht es sich eigentlich von selbst, dass Arbeitgeber die Verpflichtung zur Zeugnisausstellung auch durch andere Mitarbeitende wahrnehmen lassen können. Daher gehören zum Beispiel zum Kreis der zeugnisberechtigten Personen auch Prokuristen, Generalbevollmächtigte, Handlungsbevollmächtigte, Betriebs- oder Werkleiter, Niederlassungsleiter oder mit Personalangelegenheiten betraute Personen. Allgemein wird man im Zusammenhang sagen können, wenn ein Vertreter des Arbeitgebers unterzeichnet, so ist Voraussetzung, dass dieser im Rang höher stehen muss als der Zeugnisempfänger und dass er zur persönlichen und fachlichen Beurteilung des Arbeitnehmers in der Lage ist. Die nächste spannende Frage in diesem Zusammenhang: Wie wird unterschrieben? Die Schriftform bei der Zeugnisausstellung verlangt den eigenhändig geschriebenen Namen des Unterzeichners unter seiner Erklärung. Da die bloße Unterschrift häufig bei vielen Menschen nicht entzifferbar ist und das Zeugnis nicht von einem Anonymus ausgestellt werden darf, bedarf die Unterschrift des Ausstellers des Weiteren regelmäßig der maschinenschriftlichen Namensangabe. Ja, Und dann wollen wir uns auch mal einigen Praxisfällen zuwenden. Und gerade das Thema Unterschrift, das treibt doch manchmal interessante Blüten in der Praxis. Zunächst einmal einen Fall, den das Landesarbeitsgericht Nürnberg im Rahmen eines Vollstreckungsverfahrens zu entscheiden hatte. Dort hatte ein Arbeitgeber im Arbeitszeugnis eine überdimensionierte, aus bloßen Auf- und Abwärtslinien bestehende Unterschrift genutzt. Das Landesarbeitsgericht Nürnberg dazu, das ist nicht ordnungsgemäß. Damit kann der Verdacht aufkommen, dass Sie als Arbeitgeber sich vom Zeugnisinhalt distanzieren wollen. In diesem Fall war der Arbeitgeber auch erstinstanzlich vom Arbeitsgericht verurteilt worden, ein ausgestelltes Zeugnis inhaltlich abzuändern. Ja, das gefiel dem Arbeitgeber aber anscheinend offensichtlich so überhaupt nicht, denn das neue Zeugnis trug eine Unterschrift wie von einem Kind. Ja, die Arbeitnehmerin akzeptierte diese Unterschrift nicht und wandte sich erneut an die Arbeitsgerichte. Es ging dann wieder bis zum LAG hoch. Das Landesarbeitsgericht vertrat nun in dieser Sache die Auffassung, dass die hier vom Arbeitgeber gewählte Kinderschrift im Rahmen der Unterschrift beim Leser den Verdacht erzeugt, der Unterzeichner steht nicht hinter dem Text des Zeugnisses. Die Rechtfertigung des Arbeitgebers, er habe doch die Freiheit, jederzeit seine Unterschrift zu ändern und die Größe der Unterschrift sei doch völlig ohne Bedeutung. Ja, die hat das Landesarbeitsgericht als nicht überzeugend angesehen. Ja, das ist also der erste Fall, den wir hier vorstellen wollten. Der Fall 2 auch genauso blumig. Diesmal das Landesarbeitsgericht in Hamm, die im Jahr 2016 über den nachfolgenden Fall zu entscheiden hatten. Dort ging es um ein Ursprungszeugnis und dort gab es Probleme mit der Unterschrift des Geschäftsführers, weil der Nachname des Geschäftsführers nur aus einer Krakelei bestand. Als Grund für das Gekritzel gab der Geschäftsführer im Rahmen des Gerichtsverfahrens an, er habe sich das Schlüsselbein gebrochen. Ja, dieses Zeugnis wollte die Arbeitnehmerin in dem Fall nicht akzeptieren und hat vor dem Arbeitsgericht gegen diese krakelige Unterschrift geklagt. Genauer genommen ist sie dagegen vorgegangen, dass es sich bei dem Zeugnis um eine Erfüllung ihres Zeugnisanspruches handelt. Die Arbeitnehmerin hat in diesem Zusammenhang Recht bekommen. Das Gericht stellte hier entscheidend darauf ab, dass es nicht nachvollziehbar ist, inwieweit ein Schlüsselbeinbruch eine ordnungsgemäße Unterschriftsleistung verhindere. Ja, der Geschäftsführer müsse das Zeugnis so unterzeichnen, wie auch im Geschäftsverkehr Dokumente von ihm unterzeichnet werden. Ja, in dem Fall hat sich der Arbeitgeber nolens, volens und aus rein ökonomischen Gründen damit einverstanden erklärt, ein neues Zeugnis auszustellen. Aber nächstes Zeugnis, nächstes Problem. Auf dem neu ausgestellten Zeugnis sorgte die Unterschrift des Geschäftsführers wieder für Ärger. Die Arbeitnehmerin kritisierte bei diesem Mal, dass die Unterschrift des Geschäftsführers von links oben nach rechts unten kippe, anstatt parallel zum Text zu verlaufen. Die schräg verlaufende Unterschrift vermittelte den Eindruck, dass hier der Arbeitgeber mit den Leistungen unzufrieden gewesen sei. Das Landesarbeitsgericht Hamm dazu: Eine Unterschrift, die quer zum Zeugnistext verläuft, ist unüblich. Das Arbeitszeugnis sei nicht ordnungsgemäß erstellt worden. Und eine quer zum Zeugnistext verlaufende Unterschrift drücke regelmäßig Zweifel an der Ernsthaftigkeit aus. Eine derartige Form der Unterschriftsleistung sei im Rechtsverkehr völlig unüblich und die Distanzierung zum Zeugnistext naheliegend. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn Sie ein Zeugnis unterschreiben müssen, sehen Sie zu, dass Sie eine übliche Unterschrift unter das Zeugnis nehmen. Ansonsten entstehen solch blumige Rechtsstreitigkeiten und da müssen Sie wahrscheinlich alle sagen, dafür ist Ihre Zeit doch viel zu kostbar. Was ist noch zu beachten im Rahmen der Ausstellung des Zeugnisses? Das Datum. Welches Datum wählen Sie denn dort als Arbeitgeber? Sie wählen dort das rechtliche Beendigungsdatum als Ausstellungsdatum. Ein kurzes und knappes Argument, warum das die einzig richtige Datumswahl ist. Das Datum der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses stellt zugleich das Ende des Beurteilungszeitraumes dar. Ja, Sie können den Arbeitnehmer ja logischerweise nur bis zu diesem Beendigungsdatum inhaltlich beurteilen, was seine Leistung und sein Verhalten im Arbeitsverhältnis angeht. Und Dann kommen wir noch zu der letzten spannenden Frage. Wie muss das Zeugnis denn beschaffen sein? Also allgemein ist damit natürlich gemeint, das Zeugnis darf keine Risse, Flecken oder Ähnliches aufweisen, da es ja für Bewerbungen genutzt werden muss und eine Referenz für den Arbeitnehmer darstellen soll. Wie ist es mit Knicken etc.? Wir hören immer wieder von Arbeitnehmervertretern, ein Arbeitszeugnis darf nicht geknickt werden. Mit dieser höchst spannenden Frage hat sich zuletzt das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt. Dort heißt es sogar in einem Leitsatz zu einer Entscheidung vom 2. November 2023, grundsätzlich darf ein Zeugnis zweimal gefaltet werden, um das DIN A4-Papier in einem herkömmlichen Geschäftsumschlag unterzubringen. Es muss jedoch möglich sein, saubere und ordentliche Kopien oder Scans von dem Zeugnis zu fertigen. Das ist nicht gewährleistet, wenn sich zum Beispiel die Falzungen auf den Kopien durch quer über den Bogen verlaufende Schwärzungen abzeichnen. Kurzer Praxistipp dazu, mit anderen Worten, Sie dürfen zwar falten, aber man erspart sich hier unnötige Diskussionen, wenn man ein Zeugnis einfach in einem DIN A4-Umschlag mit verstärkter Rückwand verschickt. Das soll es also zu den spannenden formellen Fragen bei der Zeugniserteilung gewesen sein. Und ich übergebe das Wort jetzt wieder an meinen Kollegen Alexander Scharf und es geht ans Eingemachte, den Inhalt des Zeugnisses.
Ja, genau. Und da legen wir den Fokus auf die Leistung und das Verhalten des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin, weil das natürlich der Kern des Zeugnisses ist. Insbesondere zur Leistung hat sich hier ein Notensystem entwickelt. Das kennen Sie möglicherweise auch. Stets zur vollsten Zufriedenheit mit der Schulnote 1, stets zur vollen Zufriedenheit Schulnote 2, zur vollen Zufriedenheit Schulnote 3, zur Zufriedenheit Schulnote 4, und in der Regel zur Zufriedenheit Schulnote 5. Das Bundesarbeitsgericht sagt, der Durchschnitt sei hier die Note 3. Will der die Arbeitnehmer ein besseres Zeugnis haben als die Note 3, muss er oder sie beweisen, dass er besser war. Will der Arbeitgeber ein schlechteres Zeugnis erteilen als Note 3, muss der Arbeitgeber wiederum beweisen, dass der oder die Arbeitnehmerin schlechter war. Beides ist realistischerweise faktisch nicht möglich. Wenn Sie als Arbeitgeber deutlich machen wollen, dass die Arbeitnehmerin schlechter war, dann wählen Sie die Note 3. Die Arbeitnehmerin kann rechtlich nicht wirklich was machen. Und dazu kommt, dass weit über 2/3 aller Zeugnisse die Note 2 oder die Note 1 aufweisen. Also wird schon für jeden verständigen Leser deutlich, dass die Arbeitnehmerin nicht gut war. Ein Punkt noch, der ähnlich wichtig ist, die Abschlussformulierung. Ja, die meisten Zeugnisse haben letztlich eine Abschlussformulierung mit Dank, Bedauern und guten Wünschen für die Zukunft. Das Bundesarbeitsgericht sagt allerdings, darauf besteht kein Anspruch. Wenn Sie also deutlich machen wollen, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin schlechte Leistungen erbracht haben, können Sie neben der Bewertung der Leistung mit der Note 3 auch zusätzlich die Abschlussformulierung weglassen. Dagegen kann der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin ebenfalls nichts tun. Gegen eine schlechte Abschlussformulierung kann sich der Arbeitnehmer durchaus wehren. Also wenn Sie das machen wollen, dann lieber ganz weglassen. Ja, das in aller Kürze zu diesem Thema und jetzt nochmal mein Kollege.
Ja, mit der Frage, wo begegnet uns und Ihnen eigentlich das Thema Arbeitszeugnis vor dem Arbeitsgericht? Also zunächst einmal sind Arbeitszeugnisse häufig auch Gegenstand von Beendigungsvereinbarungen, sprich Vergleichen im Rahmen von Bestandsstreitigkeiten, also regelmäßig im Kündigungsschutzverfahren. So wird meistens im Thema Vergleich nicht nur das Beendigungsdatum, nicht nur die Abwicklung bis dorthin, nicht nur eine Abfindungsregelung, sondern regelmäßig auch eine Regelung zum Zeugnis vereinbart. Und da gibt es dann natürlich unterschiedlichste Arten, wie das Ganze dort vereinbart werden kann. Das kann relativ kurz und knapp sein, dass nur die Erteilung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses unter einem Ausstellungsdatum vereinbart wird. Das kann allerdings auch eine etwas konkretere, ausführlichere Regelung sein, in der auch eine konkrete Bewertung vereinbart wird. Das kann auch eine Regelung sein, in der zum Beispiel dann eine Bedankes-, Dauerns- und Gute-Wünsche-Formel erwähnt wird. Das kann aber auch eine Regelung sein, dass ein bestimmter Zeugnisentwurf, über den die Parteien möglicherweise im Vorfeld schon gesprochen haben, als Anlage zu dem Vergleich genommen wird und sich die Parteien auf die Erstellung eines solchen Zeugnistextes verständigen. Allgemein wird man hier sagen können, überlegen Sie sich vorher, ob und welche Bedeutung das Thema Zeugnis für Sie als Arbeitgeber hier spielt, inwiefern also das Thema Zeugnis möglicherweise auch Manövriermasse, Verhandlungsmasse für Sie sein kann und ein mögliches Nachgeben zum Beispiel bei der Zeugnisnote im Rahmen einer Gesamteinigung in Frage kommt. Allgemein wird man sagen können, auch aus Arbeitgebersicht macht es schon einen gewissen Sinn, nicht nur die Erteilung eines Arbeitszeugnisses in den Vergleich zu nehmen, sondern auch eine Einigung über den Zeugnisinhalt, sprich die Zeugnisnote, zu erzielen. Es gibt wenig Verfahren vor dem Arbeitsgericht, die so wenig Spaß machen wie eine Zeugnisänderungsklage beziehungsweise ein Zeugnisänderungsverfahren. Und da sind wir dann auch schon bei dem anderen Hauptthemenfeld. Wann treffen wir Arbeitszeugnisse vor dem Arbeitsgericht? Natürlich, wenn Zeugnisänderungsklagen von Arbeitnehmern erhoben werden. Das kommt immer mal wieder vor. Auch Sie haben vielleicht schon mal eine Zeugnisänderungsklage auf dem Tisch gehabt. Das ist hier etwas, wo Sie vom Grundsatz her ruhig bleiben können. Der Kollege hatte ja eben schon kurz zur Darlegungs- und Beweislast ausgeführt bei Zeugnisnoten. Und das ist natürlich ein wichtiger Gesichtspunkt, wenn Arbeitnehmer eine Zeugnisänderungsklage erheben, zum Beispiel mit dem Ziel einer besseren Bewertung im Rahmen der Zeugnisänderungsklage, wird regelmäßig Ihnen die Darlegungsbeweislastverteilung zur Hilfe kommen. Es wird in vielen Fällen dem Arbeitnehmer nicht gelingen können, darzulegen, dass seine Leistungen einzig und allein mit der Zeugnisnote 2 oder besser bewertet werden können. Gleiches gilt für die Verhaltensbeurteilung. Auch bei der Frage, welche Tätigkeiten im Zeugnis benannt werden müssen, gilt natürlich die entsprechende Darlegungs- und Beweislastverteilung. Der Arbeitnehmer muss dann entsprechend darlegen und beweisen, dass er bestimmte Tätigkeiten, die nicht im Zeugnis aufgenommen sind, wirklich auch verrichtet hat. Und gleichfalls ist natürlich auch für Sie die Frage zu lösen, wenn der Arbeitnehmer darauf besteht, dass er eine Dankes-, Bedauerns- und Gute-Wünsche-Formel im Zeugnis haben möchte. Da hat Alexander Scharf eben schon zu Recht darauf hingewiesen, das Bundesarbeitsgericht geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, eine Dankes-, Bedauerns- und Gute-Wünsche-Formel gehört nicht zum gesetzlichen Mindestbestandteil eines Arbeitszeugnisses. Ja, also auch da wird es dem Arbeitnehmer nicht leicht fallen, mit einer Zeugnisänderungsklage zu obsiegen. Und deshalb enden viele Zeugnisänderungsklagen mit Vergleichen. Sie enden mit Zwischenlösungen, häufig in der Weise, dass bei bestimmten Gesichtspunkten arbeitgeberseitig nachgegeben wird, zum Beispiel im Bereich der Tätigkeits- und Aufgabenaufzählung, und es gegebenenfalls gewisse Schritte auf den Arbeitnehmer zugibt bei der Leistungs- und Verhaltensbeurteilung, regelmäßig aber nicht die vollständigen Änderungswünsche umgenommen werden. Soweit zunächst zum Thema Arbeitszeugnisse und Arbeitsgericht. Ich gebe das Wort wieder ab an meinen Kollegen Alexander Scharf, der das Thema Arbeitszeugnis und Datenschutz aufgreift.
Ja, man sagt ja gerne, tue Gutes und rede darüber. Für das Zeugnis könnte man ja mal abwandeln, tue Gutes und rede schlecht über den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin. Es stellt sich nämlich die Frage, kann man zum Beispiel in einem Telefonat einem potenziellen neuen Arbeitgeber gegenüber mitteilen, wie die Leistung des Arbeitnehmenden wirklich war, also nämlich schlecht? Oder darf man den Vorarbeitgeber anrufen und fragen, wie die Leistung wirklich war? Und da wird man sagen müssen, rein rechtlich, beides ist unzulässig. Klar ist, es handelt sich bei solchen Telefonaten, also insbesondere bei der Auskunfterteilung dann, um eine Datenverarbeitung nach der Datenschutzgrundverordnung. Für diese Datenverarbeitung gibt es aber keine rechtliche Grundlage. Also ist sie im Ergebnis verboten. Wenn dennoch gefragt wird, also angerufen wird und die Bewertung erfragt wird, beziehungsweise die Auskunft gegeben wird auf der anderen Seite, droht ein hohes Bußgeld der Landesdatenschutzbehörde und gegebenenfalls zusätzlich noch eine Schadensersatzklage des Arbeitnehmenden. Insofern können wir nur dringend von diesen Telefonaten, egal auf welcher Seite sie jetzt des Telefonats stehen, abraten. Und dann nochmal mein Kollege Jens Bucher zu einigen abschließenden Bemerkungen.
Ja, und zwar ein zum Glück relativ seltener Fall, aber die Frage, wie gehen Sie denn damit um, wenn Ihnen ein gefälschtes Zeugnis vorgelegt wird? Im Prinzip ist die Beantwortung so ähnlich wie bei anderen gefälschten Arbeitsunterlagen, die im Rahmen von Bewerbungsunterlagen vorgelegt werden. In dem Fall ist einerseits eine fristlose Kündigung denkbar. Andererseits können Sie in dem Fall aber auch über eine Anfechtung des Arbeitsverhältnisses nachdenken, sodass hier in diesem Zusammenhang also nicht nur die Kündigung das Mittel der Wahl ist, sondern auch eine Anfechtung. Und das soll zu unserem heutigen Schwerpunktthema das Arbeitszeugnis gewesen sein. Und ich gebe das Wort abschließend noch einmal an Alexander Scharf.
Ja, wie immer hoffen wir, dass Ihnen die heutige Folge gefallen hat. Wenn das so ist, auch wenn das nicht so ist, schreiben Sie gerne eine gute Bewertung. Nein, im Ernst, schreiben Sie eine gute Bewertung. Wenn Ihnen das gefallen hat, schreiben Sie auch gerne eine sehr gute Bewertung. Da freuen wir uns immer drüber und das hilft einfach auch, dass andere unseren Podcast finden und ihn sich anhören. Die nächste Folge, die wird am 10. Juni veröffentlicht und hat das Thema die Schwerbehinderung und die Folgen aus Arbeitgebersicht. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie uns wie immer schon vorab diese Fragen zusenden. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes. Bleibt nur noch, mich zu bedanken, dass Sie sich die Folge angehört haben, Ihnen alles Gute zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Beste Grüße aus dem sonnigen Hamburg. Auf bald. Tschüss!